Genau, ich lese Psalm 27, das ist der Bibeltext für die heutige Predigt. Von David. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht. Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und dort will ich in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang. Höre, Herr, wenn ich nur mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Verbirg dich darum nicht vor mir. Stoße mich, dein Diener, nicht in Zorn zurück, denn du warst jederzeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott. Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf. Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus, denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf. Aus ihrem Mund kommen heftige Worte, voller Unrecht und Gewalt. Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen, für die, die mich nicht kennen. Ich heiße Aaron Köhler, bin Pastor hier in dieser Kirche und es war schön, mit vielen von euch gestern hier fleißig mit anzupacken und zu werkeln. Und heute sind wir hier und dürfen gemeinsam Gottesdienst feiern. Und das ist, finde ich, was sehr Besonderes und Schönes. Und heute geht es um Angst. Als ich so drüber nachgedacht habe, Angst, wie geht's mir damit, ist mir eine Begebenheit tatsächlich eingefallen. Ich war so 9, 10 Jahre wahrscheinlich alt und wir sind mit meiner Familie zusammen zu einer Freizeit gefahren, eine Familienfreizeit, wahrscheinlich über Ostern, irgendwie ein verlängertes Wochenende. Und auf dieser Freizeit gab es dann natürlich auch ein extra Kinderprogramm, wo dann alle Kinder hingegangen sind und die Erwachsenen hatten dann ein extra Programm. Und ich war dann bei diesem Kinderprogramm und schon am ersten Tag wurde angekündigt, wir lernen jetzt während dieser Zeit so ein kurzes Theaterstück und am Sonntag wird das aufgeführt. Und ich habe schon an dem ersten Tag, war schon für mich klar so, oh, das ist für mich der Untergang. Ja? Also habe ich überhaupt keine Freude, Motivation, Lust. Und habe das so ein bisschen belächelt, so boykottiert. Und ich habe aber gemerkt, je näher dieser letzte Tag mit diesem Theaterstück kam, umso mehr habe ich gemerkt, so, ich kann da nicht hingehen. Ja? Ich kann da nicht dabei sein. Und habe versucht dann zu sagen, ja, ich bin wahrscheinlich dann nicht mit dabei, vielleicht fahren wir dann schon. Habe mir irgendwelche Ausreden ausgedacht. Ja? Wir waren natürlich an dem Tag da und ich habe dann das boykottiert. Ja? Ich bin dann nicht da hingegangen. Und die haben das irgendwie trotzdem hinbekommen. Ich habe wahrscheinlich nicht die entscheidendste Rolle in dem Stück dann gehabt. Aber ich habe da etwas gemerkt, was ich vielleicht gar nicht so richtig wahrhaben wollte. Ich hatte Angst, ja, mich dieser Situation irgendwie zu stellen. Was ist, wenn Leute über mich lachen oder wenn ich das nicht richtig hinbekomme, dann muss ich mich verkleiden. Sehe ich vielleicht komisch aus. Angst. Und heute lache ich darüber, aber ich weiß, damals war es für mich sehr existenziell und vielleicht geht es euch an manchen Stellen ähnlich, auch heute. Wir wollen ein bisschen nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern vielleicht auch heute schauen. Angst, wo steckt es in unserem Leben drin und dann Gott begegnen. Also wie passt das zusammen, Gott begegnen in meiner Angst? Und ich glaube, wir kennen alle Ängste, sei es solche Sachen wie ich stehe irgendwo, wo es hoch ist und könnte runterfallen, aber auch Dinge, die ein bisschen tiefer an uns rangehen, an uns nagen. Und das Spannende ist, wenn man so ein bisschen schaut, dann sind wir hier in Deutschland ein ganz besonderer Fleck anscheinend. Ja, also man spricht manchmal auch von The German Angst, ja, also das scheint ein Grundmuster zu sein, was auch in Deutschland so ein bisschen drin ist. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht, was ich an den Anfang stellen wollte, also wir steigen gleich voll ein. Ein Zitat aus der Zeit, ist schon 4 Jahre, 5 Jahre her. Und da schreibt Ulrich Schnabel etwas, und das lese ich mal vor. Denn wenn es in Deutschland an etwas fehlt, dann weniger an den materiellen Mitteln oder technischen Möglichkeiten, sondern eher an der Hoffnung und Überzeugung, die gegenwärtigen Probleme bewältigen zu können. So diagnostiziert das Allensbach-Institut, der Zukunftsoptimismus ist steil zurückgegangen. Das Frankfurter Zukunftsinstitut meldet, das soziale Klima in Deutschland ist geprägt von Gefühlen der Ohnmacht und Orientierungslosigkeit, von Überforderung und Überreizung. Und der Soziologe Heinz Bude erklärt, vor allem ein Gefühl bestimmt derzeit die Stimmung in Deutschland. Die Angst. Und das Zitat ist von 2018. Ja, seit 2018 ist ein bisschen was passiert. Eine Pandemie, ein Krieg in der Ukraine, steigende Lebensmittelkosten, zunehmendes Bewusstsein für eine Klimakrise. Und all diese Dinge kommen jetzt zu diesem Gefühl, was anscheinend schon die ganze Zeit da war, on top. Und das ist so ein bisschen der Nebel, ja, in dem wir so einfach drin sind. Ob wir das wollen oder nicht, das hat was mit uns zu tun. Das strömt auf uns ein. Und hinzu kommen zu diesem Thema natürlich so persönliche Themen und Ängste. Ich habe nur so ein paar Mal aufgegriffen. Vielleicht die persönliche Überforderung im eigenen Leben. Man hat das Gefühl, irgendwie so viel Chaos an vielen Stellen. Ja. So wie soll ich das alles schaffen? Und auf einmal macht sich vielleicht Angst breit. Oder auf Arbeit, so viel Druck, vielleicht auch auf Arbeit. Jeder zweite Deutsche geht einmal die Woche mit Angst zur Arbeit. Ja? Vielleicht Druck zu Hause, bei der Familie. Ja? Wie kriegt man das hin mit den Kids und allen, die eigene Beziehung? Man hat das Gefühl, manchmal gar nicht mehr richtig atmen zu können. Also auch da irgendwie so Gefühle von Angst, die da vielleicht durchkommen. Vielleicht der Wunsch, irgendwie einen Partner zu haben, aber gleichzeitig irgendwie vielleicht auch die Angst, was ist, wenn das mit mir nichts mehr wird. Ja, so und dann auf einmal dieser Psalm. Und vielleicht könnt ihr das nochmal mit aufschlagen, diesen Text. Und dann steht da in Vers 3, ist ein bisschen vielleicht eine Situation, die wir nicht ganz kennen und trotzdem, glaube ich, dieses Gefühl, was Tobi auch vorhin angesprochen hat, selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Zuversicht erfüllt, von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. Also gefühlt kann es keine stärkeren Kontraste irgendwie gehen. Ja? Eine Zuversicht, ein Herz ohne Furcht, Das wäre doch was. Ja? Wie könnte man das bekommen? Und was der Schreiber von diesem Psalm macht, ist, glaube ich, so anders als das, was mir oft begegnet, wenn ich so in Gesprächen bin oder wenn ich irgendwie so ein bisschen höre, wie geht man mit Themen um, die Angst vielleicht machen könnten. Dann bekomme ich oft so Reaktionen, ja, irgendwie so ein bisschen vielleicht manche Sachen wegschieben oder man muss sich ja nicht alle Szenarien so dunkel ausmalen, vielleicht treffen sie ja überhaupt nicht ein. Also man versucht es zu relativieren und zu sagen, das ist gar nicht vielleicht so dramatisch oder es konzentriert dich lieber auf eine positive Zukunft, ja, mal dir Bilder für die Zukunft aus, die nicht so düster sind, sondern die eher froh, positiv sind und ich glaube, das hat auch etwas, aber das, was dieser Schreiber hier macht, ist anders. Er sagt zum Beispiel in Vers 10, selbst wenn Vater und Mutter mich verließen oder selbst wenn mich ein Herr von Feinden umlagert. Also wir, soweit wir wissen, hat ist David nicht von seinen Eltern verlassen worden. Und in dieser Situation schreibt er auch, selbst wenn mich ein Herr umlagert, also es scheint nicht unbedingt so sein, als ist er direkt in dieser Situation drin. Aber was macht er hier ist, er tut das Gegenteil von vielen Tipps, von Ratgebern. Er stellt sich die schlimmsten Sachen vor. Ja? Also er nimmt quasi Szenarien her, die eigentlich sehr extrem und herausfordernd sind. Warum tut er das? Ich glaube, weil er eine Lebensstrategie haben will, die mit Furcht und Angst in allen Lebenslagen umgehen kann. Also er stellt sich diesen extremen Situationen, weil er eine Lebensstrategie haben will, wo er in jeder Lebenslage trotz allem bestehen kann. Und wenn wir uns das Leben von diesem Schreiber, von David anschauen, dann sehen wir, er hatte wirklich Feinde, die ihm nach dem Leben getrachtet hatten und die hatten richtige Waffen. Und ich glaube, das ist nicht die Situation, die wir unbedingt haben. Aber wenn David das geschafft hat, in dieser Situation zu stehen und mit einer Zuversicht durchzugehen, ich glaube, dann ist das zumindest ein Grund, dass wir uns mal anschauen sollten, wie kommt er dazu? Und deswegen möchte ich euch einladen, diesen Text mit mir gemeinsam anzuschauen. Was ist dieser Weg, wie David anscheinend eine Zuversicht gefunden hat in allen Herausforderungen, in allen Ängsten unseres Lebens? Und drei Gedanken dazu, die ich in diesem Text so ein bisschen mit euch anschauen möchte. Wohin mit meiner Angst? Dann woher diese Zuversicht? Und wie kann das gehen, Zuversicht inmitten der Angst? Also wohin mit meiner Angst? Woher kriege ich Zuversicht? Und wie kann ich das bekommen? Wie kann das gehen? Also praktisch. Wohin mit meiner Angst? Dieser Psalm geht um Angst, ja, hatten wir gerade gesehen. Und was macht David hier? Wir haben uns das angeschaut. Er stellt sich dieser Angst und er sagt, er hat eine Zuversicht. Und dann Vers 5 steht da, denn er, Gott, wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen. Also was hier spannend ist, dass David nicht sagt, pass auf, ich möchte gerne keine Angst mehr haben. Alles soll weg sein, sondern er sagt, ich möchte erleben, wie, oder er drückt eine Zuversicht aus, dass Gott inmitten von Angst, inmitten von Furcht, inmitten von herausfordernden Situationen selbst da ist. Und also am Tag des Unglücks. Und er sagt nicht einfach nur, okay, das gibt es nicht, ja, oder wir verdrängen es am besten, sondern es ist eine Realität in unserem Leben, aber inmitten von dem möchte ich, dass ich erleben darf, dass da eine Zuversicht ist. Und dann kommt dieser Vers 4. Schaut ihn mit mir nochmal kurz an, weil das ist eine, finde ich, das passt gefühlt in diesen Text überhaupt nicht rein, in dieses Lied. Ja, vorher sagte irgendwie, selbst wenn ein Herr kommt, dann bin ich trotzdem noch voller Zuversicht. Und dann bittet er in Vers 4, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen, über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Also das ist für ihn die Antwort darauf, wohin er mit seiner Angst geht. Und vielleicht klingt es auf den ersten Blick ein bisschen auch nach Verdrängung, ja? Ich habe hier eine Angst, was mache ich? Ich denke einfach ein bisschen über Gott nach. Das lasse ich mal außen vor, ja, und nehme nur das und dann ist alles gut. Aber ich glaube, David hat etwas erkannt, was ein bisschen tiefer geht. Nämlich, dass er entdeckt, dass seine Ängste in einem direkten Verhältnis stehen zu der Verwundbarkeit von Dingen, die ihm in seinem Leben Freude bereiten. Also er hat erkannt, nochmal kurz die These und dann will ich erklären, was das bedeutet. Er hat erkannt, dass seine Ängste in einem direkten Verhältnis stehen zu der Verwundbarkeit von Dingen, die ihm besonders Freude bereiten. Also er sagt, wenn Gott sozusagen meine Freude ist, ja, wenn ich bei Gott irgendwie bin, dann werde ich ohne Angst leben. Warum? Weil Gott, die Begegnung mit ihm, kann ihm nicht weggenommen werden. Egal was ist. Ja, David erlebt, das mit Gott, wenn ich ihn habe, dann ist es safe. Ja, meine größte Freude, das, was mein Lebensinhalt ausmacht, ist ist sicher, ja, und deswegen kann ich ohne Angst leben. Was hat das mit Angst zu tun? Augustinus, das ist ein Mann, der ist schon ein bisschen älter, der hat im 4. Jahrhundert gelebt und der hat mal was Spannendes auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, der Ursprung von Angst liegt genau in diesem einen Punkt. Was ist meine größte Freude im Leben? Und er sagt, wir alle haben gute und schöne Dinge in unserem Leben, die wir lieben, die wir uns wünschen. Ja, gute Dinge. Wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir wollen gute Beziehungen führen. Wir wollen unsere Zeit sinnvoll einsetzen und investieren und gestalten. Und deswegen gehen wir einer Arbeit nach, bezahlt oder unbezahlt, im Ehrenamt. Alles gute Dinge. Und dann sagt Augustinus, wenn irgendetwas, das sozusagen endlich ist in dieser Welt, also etwas, das verwundet oder mir weggenommen werden kann, zu der einen Sache in meinem Leben wird. Wenn also eine gute Sache, zum Beispiel meine Kinder oder meine Arbeit oder meine Beziehungen, wenn die zu dem Ding in meinem Leben werden, dann kommt Angst ins Spiel. Warum? Weil die Angst wie der Rauch ist, der vom Feuer ausgeht. Die Angst ist wie der Rauch, der vom Feuer ausgeht. Das heißt, das Feuer ist irgendeine Sache in meinem Leben und in deinem Leben, wo du sagst, das ist das Ding, ja, das ist das Größte in meinem Leben. Und Rauch signalisiert sozusagen, dass irgendetwas explodiert ist. Irgendetwas ist zusammengebrochen. Irgendetwas, wo ich meine Hoffnung drauf gesetzt habe im Leben, ist in Flammen aufgegangen. Und der Rauch ist die Angst, die mir jetzt signalisiert, hier stimmt etwas nicht. Okay, jetzt sitzen manche hier und sagen vielleicht, willst du jetzt quasi sagen, so, dass es falsch ist, Angst zu haben oder sich Sorgen zu machen, ja? Ja, ist es nicht wichtig, wenn ich auf einer 10 Meter hohen Mauer stehe, dass ich Angst habe, damit ich eben nicht da runterspringe? Natürlich, ja. Es gibt eine gewisse Art von Angst, die wichtig ist und die uns schützt. Und es ist ein wichtiges Gefühl und es ist immer ein wenig Sorge ist eine gute Sache, weil wir damit auch zeigen, andere Menschen zum Beispiel sind uns nicht egal. Ja, total wichtig. Aber es gibt manche Ängste, die gehen darüber hinaus und die signalisieren uns etwas. Und David will hier sagen, das Einzige, was ich wirklich brauche, das ist mein tiefster Wunsch, sagt er, ist Gott selbst. Wenn ich das habe, dann kann ich furchtlos sein. Warum? Weil alles außer Gott ist im echten Leben mit all seinen Höhen und Tiefen ausgesetzt. Und alles außer Gott, selbst die wichtigsten Dinge in unserem Leben sind verletzlich. Nichts kann uns Gott wegnehmen, aber alles andere kann uns weggenommen werden. Ja? Woran du sagst, das ist so wichtig für mich. Und wenn das bedroht ist, dann brichst du zusammen. Ja? Vielleicht sind es deine Eltern, könnten das sein, deine Kinder, dein Job, deine Wohnung, deine Gesundheit. Es gibt nichts, was wir festhalten können. Und das hat David erkannt. Und deshalb hat er diesen Wunsch. Und ich glaube, dass das sehr heilsam sein kann. Wohin mit meinen Ängsten? Folge dem Rauch zum Feuer. Ängste sind eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Sie sagen viel über dich aus. Und du kannst deinen Ängsten immer zu den Dingen folgen, die dich gefangen halten. Du kannst deinen Sorgen immer folgen. Eine Angst ist das Ergebnis, dass etwas in deinem Leben und in meinem Leben, was zu einem Ding geworden ist, zu dem Ding in unserem Leben und was auf einmal bedroht ist oder vielleicht auch zusammengebrochen ist. Und David hat das erkannt. Und ich glaube, dass das was sehr Persönliches ist. Und ich möchte aber trotzdem das versuchen, dass wir mal an den Tischen, wie wir hier gerade zusammensitzen, uns mal darüber unterhalten. So, welche Ängste spürst du? Du kannst entweder sagen, ich nehme irgendwas, was vielleicht in der Vergangenheit irgendwie war, wo das so war, oder vielleicht auch jetzt was Aktuelles. Und was sagt es darüber aus, was dir in deinem Leben vielleicht zu wichtig sein könnte? Ja, also welche Angst ist da und was sagt es darüber, was dir in deinem Leben zu wichtig sein könnte? Ihr könnt überlegen, wie persönlich ihr jetzt hier die Karten auf den Tisch legt. Ja, ihr könnt ganz entspannt sein, ihr müsst nicht eure ganze Lebensgeschichte erzählen. Aber tauscht euch doch mal darüber aus. Wo waren vielleicht so Punkte, wo ihr genau diese Verbindung irgendwie festgestellt habt? Da ist eine Angst und sie führt mich letztlich wie der Rauch zum Feuer, dass da irgendetwas ist, wo ich merke, das ist mir eigentlich zu wichtig im Leben gewesen. Ja, also dreht euch mal zusammen. Wir haben so ein paar Minuten und lasst uns mal darüber austauschen. Welche Angst spürst du und was sagt es darüber aus, was dir im Leben wichtig sein könnte? Okay, danke euch für ein kurzes Reinspringen in ein Thema, wo man wahrscheinlich jetzt 3 Stunden Zeit bräuchte für, um da sich intensiv auch auszutauschen. Ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst da auch weitermachen, vielleicht Themen, wo ihr das angerissen habt oder vielleicht ist auch irgendwie die Möglichkeit da, zu sagen, man quatscht nochmal zu zweit oder so, weil irgendwas, ein Gesprächsfaden irgendwie begonnen wurde und das wäre irgendwie spannend, das weiterzuführen. Ich glaube, es lohnt sich, zum einen nicht nur Dinge mit sich selber auszumachen, sondern in Gemeinschaft und deswegen glauben wir, dass Kirche etwas so Wichtiges und ist und Wertvolles, wo wir als Menschen miteinander im Austausch, im direkten Kontakt unterwegs sind, weil wir sind als Menschen so gemacht, ja, wir brauchen einander und vielleicht führen mich meine Ängste zu Dingen, die mir zu wichtig sind in meinem Leben und die Antwort, die hier gegeben wird, ist, dann glaub einfach an Gott, ist das die Antwort jetzt, also woher diese Zuversicht, von der David in Vers 3 spricht. Und ich glaube, wenn man jetzt hier Leute fragen würde, die sagen, ich bin eigentlich schon länger irgendwie mit Gott unterwegs, die würden wahrscheinlich alle sagen, so einfach ist es nicht, einfach zu sagen, okay, ich glaube jetzt irgendwie an Gott und dann habe ich irgendwie die richtige Schublade geöffnet und Zuversicht rausgenommen und jetzt kann ich sie einfach bei mir statt Angst mal ersetzen. Ja, es ist komplex in unserem Leben, aber woher diese Zuversicht. Und ich möchte mit euch nochmal diesen Vers 4 ein bisschen anschauen und im Zusammenhang nochmal anschauen. Eines, so sagt David hier, eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Also das ist für David die Antwort, wie er so eine Zuversicht bekommt. Und er bittet hier, im Haus des Herrn wohnen zu können. Das ist wahrscheinlich eine Formulierung, die ist jetzt für uns jetzt nicht ganz so geläufig. Was das meint ist, es geht um einen bestimmten Ort. Wenn man sich das Alte Testament, den ersten Teil der Bibel anschaut, dann gibt es diesen besonderen Ort. Am Anfang ist es eine Art Zelt, eine Stiftshütte, wo Gott sozusagen vor Ort ist. Und dann gibt es einen Tempel, der dann gebaut wird, wo Gott auch vor Ort ist. Und was David hier, glaube ich, nicht sagen will, ist, dass er in diesem Tempel wohnen möchte. Ja, weil dort durften nur die Leviten, das war eine ganz bestimmte Gruppe, die durften dort drin wohnen. Und im Allerheiligsten, wo sozusagen Gott selber war, dort durfte niemand wohnen, er auch nicht. Also warum bittet er Gott, in Gottes Haus zu wohnen? Ich glaube, er bittet damit oder bringt damit zum Ausdruck, dass er Gottes Gegenwart erleben möchte. Oder wie das Vers 8 sagt, wenn ihr da nochmal reinschaut, dort heißt es, komm vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Und dann sagt er, ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten. Von Angesicht zu Angesicht ist eigentlich eine alte deutsche Formulierung, dass man sich sozusagen ins Gesicht schauen kann, also eine direkte Verbindung, ein sich spüren. Ja? Also wenn ich jetzt jemanden treffe und zu ihm hingehe, dann schaue ich ihm nicht auf die Kniescheibe oder auf die Schulter, sondern ich schaue ihm ins Gesicht. Und was passiert dadurch? Eine persönliche Begegnung geschieht. Ja? Ich sehe im Gesicht des anderen, wer diese Person ist. Und die andere Person sieht, indem sie mich anschaut, auch etwas. Und genau das ist, wonach David sich sozusagen sehnt, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht anschauen kann. So was bedeutet das? Ja, Gott ist doch, wenn es Gott gibt, dann ist er doch eigentlich überall, oder nicht? Ja? Und vielleicht kann man das so veranschaulichen oder erklären. Ihr habt vorhin hier die Band gesehen. Andressa, Renate und Philipp saßen hier vorne und sie waren sozusagen in unserer Gegenwart. Sie sind auch immer noch in unserer Gegenwart und sitzen hier. Wir können sie sehen. Aber es ist etwas anderes, dass wir von ihnen Musik gehört haben, als wenn du nach dem Gottesdienst oder jetzt zu einem von den dreien hingehst und ihn direkt ins Gesicht schaust und eine Begegnung mit ihnen hast. Und genauso kann man das eigentlich auch in Bezug auf Gott sagen. Gott kann man auch zum Beispiel in der Natur erkennen, ja? Wenn man sich den Sonnenuntergang anschaut oder wenn man am Ostsee steht und die Weite dieses fast schon Meeres, nicht ganz, sieht, ja, dann, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr Berge seht oder wenn ihr die Weite des Meeres irgendwie habt, dann kann man irgendwie Gott vielleicht auch spüren als etwas, boah, das ist so besonders. Und gleichzeitig sagt aber der christliche Glaube, eine persönliche Begegnung mit Gott ist nicht durch Natur möglich, sondern indem wir Gott tatsächlich persönlich von Angesicht zu Angesicht begegnen. Und die Bibel sagt, oder was David hier sagen will, ich will dich sozusagen Gott nicht nur irgendwie aus der Ferne kennen, ich will dir nicht auf irgendeine allgemeine Art und Weise gehorchen, ja, ich will keinen allgemein inspirierenden Glauben irgendwie haben, sondern ich möchte dich persönlich und intim kennenlernen. Das ist es, was ich will. Das ist, was David hier sagt. Das ist mein größter Wunsch. Von Angesicht zu Angesicht. Und das ist, was David hier schreibt, das ist das Geheimnis für ein furchtloses Leben voller Zuversicht. Diesem Gott wirklich zu begegnen. Dass ich in meiner Angst die Dinge entlarve, die sozusagen zu wichtig geworden sind in meinem Leben. Und dann, dass ich dem etwas entgegensetze, etwas viel Schöneres, etwas, das mir nicht genommen werden kann, nämlich in Gottes Gegenwart zu wohnen und in einen Frieden, eine Zuversicht zu erleben, die mir nicht genommen werden kann und die auch nicht davon abhängig ist, dass ich bestimmte Dinge habe oder nicht habe. Also es geht nicht darum, irgendwie einfach mit einem Lächeln durchs Leben zu gehen und zu sagen, ja, ist ja alles nett und schön und toll, sondern inmitten dieser Herausforderung, inmitten dieser Ängste zu erleben, da ist ein Gott, der ist so persönlich. Und die Frage ist, und die möchte ich zum Schluss stellen, wie kann das gehen? Wie können wir das ganz persönlich erleben? Und was uns dieser Psalm sagt, wir müssen zum Tempel gehen. Wir müssen zum Tempel gehen, ja? Tja, sieht schlecht aus. In Cottbus gibt es nicht ganz so viele Tempel. Aber das ist eine Formulierung, die taucht in diesem Text immer wieder auf. Ja? Im Haus des Herrn zu wohnen, sich bergen in seinem Zelt, das ist dieser Ort, wo Gott gegenwärtig ist. Ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Also im Heiligtum ist dieser Ort. David geht zum Tempel, um dort Gottes Gegenwart zu erleben. Und was sieht er da? Was sieht er, als er zu diesem Ort kommt, wo Gottes Gegenwart ist, wo dieses von Angesicht zu Angesicht passiert? Und es passiert etwas, was total komisch ist, glaube ich, für uns, was wir schwer nachvollziehen können für unsere Zeit, was eher absurd ist, nämlich Tiere werden dort geschlachtet. Ja? Und es gibt bestimmte Tempelrituale. Und was David macht, ist, er sieht durch das, was dort geschieht in diesem Tempel, sieht er etwas wie Gott ist. Und er sieht einen Gott vor Augen gestellt, der nicht einfach darüber wegsehen kann, dass wir andere Dinge in unserem Leben zu unserem schönsten und wichtigsten Ding im Leben machen, sondern ein Gott, der um unsere Liebe sozusagen ringt. Und deshalb braucht es eine Bezahlung für Vergebung. Dass eine Beziehung wiederhergestellt werden kann, braucht es Vergebung. Und Vergebung kostet immer etwas. Ja? Und gleichzeitig ist da aber auch ein Gott, den er sieht durch all diese Rituale, der gnädig ist, der es liebt, in Gemeinschaft mit Menschen zu treten und der sich danach sehnt, mit uns tatsächlich von Angesicht zu Angesicht unterwegs zu sein. Und David sieht es und das berührt ihn. Und das hat ihm so eine Zuversicht gegeben, weil er sagt, wow, ich sehe hier so einen Gott, der so persönlich ist, der mich zwar herausfordert auf der einen Seite, weil er so heilig und vollkommen ist, aber der gleichzeitig voller Gnade ist und mich liebt und mich annimmt. Und wenn ich diesen Gott an meiner Seite habe, dann gibt es nichts, was meine Zuversicht nehmen könnte. Selbst wenn ein Herr um mich lagern würde, selbst dann hätte ich diese Zuversicht. Und einige Jahrhunderte später tritt ein Mann auf und der steht auch vor diesem Tempel. Und er sieht all diese Rituale und dann sagt er diesen Satz, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und die Leute haben ihn nicht verstanden, was er da sagt. Und sie sagten, weißt du was, wir haben 46 Jahre haben wir an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Und diese Person, von der ich spreche, ist Jesus Christus. Und danach kommt ein Kommentar über ihn und dort heißt es, doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch und sie glaubten den Voraussagen der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Also Jesus wird hier als sozusagen dieser Tempel beschrieben und er hat all diese Rituale von Opfern beendet, als er selber sein Leben gegeben hat für uns. Für all die Dinge, wo wir nicht Gottes Schönheit und sein Angesicht suchen, sondern unsere Freude und unser Glück in Dingen suchen, die gut sind, aber die niemals Gott ersetzen könnten. Wie kann ich in Gottes Gegenwart kommen? Schau auf diesen Tempel. Schau auf diesen Jesus. Und das ist es, was wir als Kirche gemeinsam lernen wollen, auf diesen Jesus zu schauen. Und wie machen wir das? Zum Beispiel, indem wir gemeinsam Gottesdienst feiern, indem wir in der Bibel lesen, indem wir gemeinsam beten. Und dann ist es nicht so ein Schnips-Ding, dass wir auf einmal das Gefühl haben, oh, jetzt ist auf einmal Zuversicht da, sondern wir lernen, diesen Gott gemeinsam zu begegnen und dann wird es immer wieder Momente geben, wo wir so eine Zuversicht in unserem Leben erleben dürfen, weil da dieser Gott sozusagen wie zu so einer Burg, wie am Anfang in diesem Vers, in diesem Psalm beschrieben wird, in unserem Leben so ein Fundament legt, auf das wir bauen können und unterwegs sein können. Und weißt du was, dann kannst du Gott in deinen Kämpfen einladen. Und ich glaube, das ist der Ort, wo wir dann auch diese Zuversicht ganz konkret erleben dürfen. Und das ist, was David hier macht. Ja? Er ringt mit Gott. Und dieser Psalm ist eigentlich so ein Hin und Her aus, boah Gott, so bist du und Mensch, das siehst du das? Und es geht eigentlich die ganze Zeit so vor und zurück. Also David ringt hier um diese Zuversicht und er nimmt Gott in seinen Kampf mit hinein. Und ich möchte schließen mit einer Begebenheit, in einer Geschichte, auch aus der Bibel, die mich sehr beeindruckt hat, wie jemand erlebt hat, dass Gott sozusagen in diesen Kämpfen, in diesen Ängsten mit drin ist. Und das ist die Story von Hiskia. Hiskia ist ein König von Israel und als der König wird er schon sehr früh in Verantwortung gezogen und einer der größten Krisen in diesem Land trifft auf ihn, als er gerade frisch König wird, nämlich dass die Assyrer, die damalige Weltmacht, beschließen, wir machen dieses kleine Land platt. Wir werden es erobern und einnehmen. Und dann bekommt er einen Brief und dieser Brief, der kann Ängste hervorrufen. Ja? Und dort wird gesagt, von dem assyrischen König geht es an Hiskia, Lass dich durch deinen Gott nicht betrügen. Alle Länder, die wir bisher angegriffen haben, sind vernichtet worden. Ergebt euch oder wir werden euch alle umbringen. Das ist der Moment, wo Angst in sein Leben kommt. Und vielleicht ist es bei dir auch eine Nachricht, vielleicht ein Brief, irgendein Anruf, der was losgelöst hat, wo du auf einmal merkst, das tritt etwas los in mir, wo ich auf einmal das Gefühl habe, ich weiß gar nicht wohin. Und was macht dann dieser Hiskia, als er diese Nachricht bekommt, als diese Angst hochkommt? Dann steht da, Hiskia ging in den Tempel und breitete diesen Brief vor dem Herrn aus. Also seine erste Reaktion ist nicht, was mache ich jetzt, zu verzweifeln. Seine erste Reaktion ist auch nicht, okay, ich muss mir jetzt mal 5 Meinungen einholen, um so ein bisschen klarzukriegen, was jetzt als nächstes dran ist. Sondern das allererste, was er tut, ist, er nimmt es und legt es vor Gott hin. Und er lädt sozusagen Gott ein in seinen Kampf und er sagt, Gott, wir haben einen Bund miteinander geschlossen. Wir leben von Angesicht zu Angesicht. Wir leben in einer Beziehung miteinander. Das heißt, dieses Problem mit den Assyrern ist jetzt nicht mehr mein Problem, sondern dieses Problem mit den Assyrern ist unser Problem. Und er lädt Gott ein in diesen Kampf. Du hast gesagt, du bist bei mir. Und deshalb antworte mir, wir haben hier ein Problem und du musst jetzt mitmachen. Und ich habe das bei mir gemerkt, als wir angefangen haben, auch hier diese Gemeinde zu gründen, wie ich lernen musste, immer wieder zu sagen, Gott, das ist hier nicht mein Projekt, das ist auch nicht das Projekt von Tobi und mir, von uns als Familien, sondern es ist deine, ja, das ist deine Verantwortung. Wir machen das zusammen. Oder du siehst meine Fragen und Sehnsüchte, ja, ich gebe das dir. Meine Familie, was soll aus denen werden? Gott, wir haben ein Problem. Und Gott verspricht, er geht mit uns dadurch. Und das möchte ich gerne jetzt abschließend mit uns ganz, ganz praktisch machen. Ich möchte dich einladen, dass du vielleicht mal innehältst und überlegst, was das sein könnte. Ich möchte jetzt mit euch zusammen ein Gebet sprechen. Und vielleicht kannst du die Augen einfach mal zumachen. Ja, schaust nicht nach rechts und nach links. Du musst es nicht machen, wenn du sagst, es ist komisch, dann bleib einfach ganz entspannt sitzen. Aber dich ja hinzusetzen und mal deine Hände aufzumachen und dann zu überlegen, was ist es gerade, wo du sagst, hier überfällt mich eine Angst und hier kommt etwas. Ja? Und dann darfst du das mal in dieser Hand mal so spüren, ja, dass das da ist. Und dann darfst du das nehmen. Und dann darfst du das sozusagen sagen, Gott, ich gebe das jetzt dir. Ja, ich überreiche dir das. Das ist jetzt nicht mehr mein Problem, sondern das ist jetzt unser Problem. Ich gebe dir das einfach. Ja. Und dann atme kurz und lass das auch für dich so. Dann darfst du das spüren. Ja, hier ist gerade eine Angst und die habe ich nicht mehr selber, ich muss die nicht mehr selber unter Kontrolle haben, sondern die darf ich abgeben. Und es können ganz unterschiedliche sein. Ja, vielleicht ist es, dass du sagst, Gott, ich gebe dir meine Einsamkeit. Ja, es verursacht Angst in meinem Leben, aber ich vertraue dir. Oder vielleicht ist auch jemand, der sagt, irgendwie habe ich das Gefühl, meine Arbeit oder vielleicht auch das, was ich in der meisten Zeit meines Lebens mache, das hat irgendwie so einen großen Stellenwert eingenommen. Ja, Gott, ich gebe dir das, weil ich merke, wie ich davon abhängig bin, ob ich da erfolgreich bin oder nicht, das gebe ich dir. Oder vielleicht ist es Stress in der Familie, Gott, ich gebe dir das hin. Und dann darfst du mal tief durchatmen. Danke, danke Jesus, dass wir dir das so sagen dürfen und dass wir das abgeben dürfen bei dir. Und dann möchte ich gerne, und das kannst du auch für dich zu Hause machen, diesen Psalm beten, Gott begegnen in meinem Psalm. Und das möchte ich dir gerne in deinem Leben zusprechen. Gott, der Herr, ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie so eine schützende Burg. Vor wem sollte ich mich erschrecken? Das sagt Gott zu dir. Selbst wenn dich ein Heer von Feinden umlagert, dein Herz muss nicht von Furcht erfüllt sein. Und wenn Krieg gegen dich ausbricht, darfst du dennoch voller Zuversicht sein. Denn Gott ist für dich. Er hat nicht mal sein Wertvollstes für dich zurückgehalten, sondern seinen Sohn für dich gegeben, damit du von Angesicht zu Angesicht Gott schauen kannst und dass du deine Ängste bei ihm abladen kannst. Du darfst leben in seiner Nähe von Angesicht zu Angesicht. Danke dafür, lieber Vater.